A history-making moment here for Japan as the country is set to have its first ever female prime minister. A moment I would say that many Japanese people, including Japanese women, thought would never come.
Hier seit vergangenem Herbst wird Japan ja von einer Frau regiert. Eigentlich sind Frauen in der Politik aber eher selten anzutreffen da. Ebenso wenig wie in Chefetagen von Unternehmen. Und Frauen verdienen erheblich weniger als ihre männlichen Kollegen. Sobald sie heiraten und Kinder bekommen, sollen sie sich eigentlich ohnehin vor allem um die Familie kümmern. Es gibt sogar Berufe, in denen Frauen bis heute nicht erwünscht sind. Rollenbilder sind starr, Schönheitsideale auch. Sich da zu widersetzen ist schwer. Manche versuchen es trotzdem.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit Katrin Laterna, hi. In kaum einem Industrieland sind die Geschlechterrollen bis heute so konservativ verteilt wie in Japan. Der Einstieg in den Job mag noch klappen, aber mit dem ersten Kind sinken die Aussichten auf eine Karriere schon erheblich. Flexible Arbeitszeitmodelle, die helfen würden, Familie und Beruf zu vereinbaren, gibt es kaum. Und die generelle gesellschaftliche Erwartung lässt sich ungefähr so zusammenfassen: Mädchen und Frauen sollen niedlich sein, zurückhaltend und sich irgendwann auf die Familie konzentrieren. Gesellschaftliche Normen und Traditionen bestimmen auch darüber, wie Frauen aussehen, wie sie sich kleiden, welche Sportarten sie treiben, zumindest professionell. Aber dieses starre Bild hat zu bröckeln begonnen. Überall in der Gesellschaft rütteln Frauen an Regeln. Und Felix Lill hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Das Publikum jubelt, lacht, klatscht, als sich einer der Gäste vorne auf der Bühne in einer Brustpresse abmüht, wie im Fitnesscenter. Der Mann tritt gegen eine der Mitarbeiterinnen dieser Bar an und hat keine Chance. Zwar ist er viel größer, aber sie ist fitter, ihre Arme muskulöser, ihr Kreuz trainierter. Wie eigentlich immer, wenn in der Bar Muscle Girls dieses Kräftemessen stattfindet, ist das Ergebnis, die Frau gewinnt. Der männliche Verlierer wird höflich beklatscht. So läuft es jeden Tag in dieser Kellerbar in Ikebukuro, einem Ausgeviertel im nördlichen Zentrum von Tokio. Starke Frauen machen vor, wie es geht, schwingen das Zepter. Wobei das Attribut starke Frauen hier eben wörtlich zu verstehen ist. Die rund 25 Mitarbeitenden sind Bodybuilderinnen, die hier immer wieder ihre Kraft demonstrieren. Kurz nachdem der Mann das Brustpressduell verloren hat, übt sich eine Gruppe anderer Gäste in Hocksprüngen. Dann lässt sich ein Typ, vor den Augen seiner grinsenden Freundin, auf der Bühne von den Bodybuilderinnen in den Hintern treten. Am Ende flexen die Frauen ihre Muskeln. Die Bar, in die 40 Gäste passen, ist quasi täglich ausverkauft. Das Publikum ist international, alters- und geschlechtsmäßig durchmischt. Und in der Öffentlichkeit wird die Bar heftig diskutiert. Als beängstigend haben Skeptiker sie bezeichnet. Als positiv verrückt und emanzipatorisch die Befürworter. Hitomi Harigae ist Barmanagerin und natürlich selbst Bodybuilderin.
Ich arbeite hier jetzt seit 2021, seit das Muscle Girls eröffnet wurde. Und mein Hintergrund ist ähnlich wie bei den anderen Mitarbeiterinnen. Ich war immer sportlich, habe früher Volleyball gespielt, lief Marathon. Irgendwie baute ich immer schnell Muskelmasse auf. Und dann habe ich gehungert, weil ich schlanker aussehen wollte.
Denn so sollen Frauen in Japan gemäß den gängigen Schönheits- und Rollenklischees sein. Dünn, niedlich, freundlich bis unterwürfig. Hitomi Harigae wollte reinpassen. Kein Wunder, denn der gesellschaftliche Druck ist groß. Bodyshaming ist noch immer stark verbreitet. Für Hitomi Harigae aber habe eine Erfahrung alles verändert.
Eine Bekannte nahm mich zu einem Bodybuilding-Turnier mit, bei dem auch Frauen antraten. Der Anblick war unglaublich. All die muskulösen Frauen wurden bejubelt. Sowas hatte ich noch nie gesehen. Dann fing ich selbst an, meinen Körper gezielt zu trainieren, um Muskeln weiter aufzubauen. Einige Zeit später sprach mich jemand im Gym an, ob ich nicht in einer neuen Bar arbeiten wolle, die nach durchtrainierten Frauen wie mir sucht. Und jetzt bin ich hier. Ich liebe es, wie die anderen Frauen und die Gäste hier alle so positiv eingestellt sind, weil wir einfach so sind, wie wir sind.
Hitomi Harigae versteht sich seither als Kämpferin für Body Positivity und Diversität. Die Angestellten verdienen hier ein reguläres Gehalt, können sich ihre Schichten unter den Kolleginnen relativ frei einteilen. Im Muscle Girls, wo der Eintritt 6.000 Yen oder rund 33 Euro kostet, sitzen die Gäste um einen U-förmigen Tresen, werden von Frauen wie Harigae bedient. Nacheinander gibt es Show-Einlagen, von Pole-Dance über Muskel-Show-Offs bis Armdrücken. Der Gründer der Bar, ein Investor im Gastronomiesektor, hatte vor einigen Jahren nach einem neuen Konzept gesucht und kam auf Frauen, die Tabus brechen. Im Gender Gap Report des Weltwirtschaftsforums, der Gleichstellung in den vier Bereichen Bildung, Gesundheit, Politik und Wirtschaft misst, landet Japan aktuell auf Platz 118 von 148 Ländern. Vor allem in Politik und Wirtschaft werden Frauen systematisch benachteiligt, weniger gefördert als Männer, häufig in Assistentinnenjobs gedrängt. Die Einkommen von Frauen sind im Schnitt rund ein Viertel niedriger als die von Männern. Und das hat eine lange Geschichte, erklärt Vincent Lesch, Japanologe an der Universität Heidelberg, der auch zu Genderfragen forscht. Lesch erwähnt das jahrhundertealte Idealbild der Yamato Nadeshiko.
Yamato Nadeshiko bezeichnet das klassische japanische Frauenbild. Historisch meint es eine Frau, die elegant, loyal, aber gleichzeitig zurückhaltend und familienorientiert ist. Das Idealbild entwickelte sich besonders seit der Edo-Zeit und verbindet Elemente von Gehorsam, Opferbereitschaft und innerer Stärke.
Die Edo-Zeit, in der sich dieses Bild festigte, reichte von 1603 bis 1868 und war Japans letzte Epoche der Feudalzeit. Konfuzianische Rollenbilder manifestierten sich. Demnach war der Vater das Familienoberhaupt. Kinder und Frau dienten ihm. Mit Japans Modernisierung ab dem späten 19. Jahrhundert lockerte sich dies, aber nur langsam.
Heutzutage ist das noch nicht verschwunden, aber deutlich umkämpfter und flexibler geworden vom Begriff her. Aber viele junge Frauen orientieren sich nicht mehr daran. Gleichzeitig wirken Teile des Ideals, etwa bei der Erwartung an Bescheidenheit oder familiäre Verantwortung, gesellschaftlich weiter nach.
Erst im Oktober 2025 wurde mit Sanae Takaichi eine Frau an die Spitze der japanischen Regierung gewählt. Das hat es bisher noch nie gegeben.
Sie ist natürlich zuerst einmal ein Produkt gesellschaftlicher Veränderung. Ihre Karriere wäre ohne die Bildungs- und Berufschancen der letzten Jahrzehnte kaum denkbar gewesen. Gleichzeitig steht sie aber politisch nicht für klassische Gleichstellungspolitik.
Zur Frage etwa, warum sie nur zwei Frauen in ihr Kabinett berief, sagte Takaichi kurz nach ihrer Wahl zur Premierministerin 2025 auf ihrem YouTube-Kanal:
Es geht nicht darum, Frauen zu berufen, nur weil sie Frauen sind. Es geht um Chancengleichheit und um Personen mit den nötigen Fähigkeiten und wer bereit ist, für das Land zu arbeiten.
Befürworter loben schon den Umstand, dass Japan endlich von einer Frau regiert wird, als Fortschritt. Gegner finden, Takaichi müsste auch im Interesse der Emanzipation handeln, um diese stärker voranzubringen. Aber den offensichtlichen Ungleichbehandlungen im Alltag weiche sie aus. Schließlich sind Frauen im Schnitt genauso gut ausgebildet wie Männer. Aber genderbasierte Diskriminierung ist hier in schier allen Lebensbereichen offensichtlich, selbst im Sport. Im Sumo etwa, dem Traditionssport Japans, wird Frauen der Zutritt zum Ring verwehrt. Denn während ihrer Periode seien sie unrein, heißt es. Ein Argument, das Frauen traditionell auch aus anderen Aktivitäten und sogar Jobs ausschließt. Als Takaichi dieses Jahr in ihrer Eigenschaft als Premierministerin einen Pokal im Ring hätte überreichen müssen, blieb sie der Veranstaltung lieber fern. Ein Sprecher erklärte:
Takaichi-Sori war Premierministerin Takaichi nimmt die Sumo-Kultur sehr ernst und daher möchte sie auch die Tradition schützen.
So wird Takaichi auch kaum dafür kämpfen, dass sich Japans Sumo-Verband gegenüber Frauen öffnet. Dabei gründeten die schon 1996 ihren eigenen Parallelverband und der macht medial allmählich Wellen. Mitte April berichtete etwa der TV-Regionalsender KBS aus Kyoto:
In der Stadt Sakai hat zum 14. Mal das internationale Sumo-Turnier der Frauen stattgefunden. Schülerinnen und Erwachsene nahmen teil.
Eine der Gewinnerinnen, die 20-jährige Irina Yaguchi, sagt im Beitrag diese Worte:
Ich habe gerade meinen ersten Job begonnen. Profi kann ich im Frauensumo leider nicht werden. Trotzdem würde ich gerne eine Ringerin werden, die die Menschen richtig anerkennen und der sie zujubeln.
Bisher ist Sumo für Frauen ein kleiner Amateursport. Einer aber, für den die Anerkennung steigt. In letzter Zeit hört man von immer mehr Frauen, die die Diskriminierung nicht einfach so hinnehmen und damit zumindest Zeichen setzen. Vergangenes Jahr castete die als rebellisch bekannte Rapperin Chanmina eine neue Girlgroup aus Frauen, die anderswo in der J-Pop-Industrie abgelehnt worden waren. Zu dick, zu groß, zu irgendwas. Als Chanminas neue Gruppe Hana im April 2025 ihr erstes Lied Rose herausbrachte, landete es gleich auf Platz 1 der japanischen Charts. Im Refrain heißt es: Wie eine Rose voller Stacheln. Mein Herz gehört nicht dir. In dieser hässlichen Welt stehe ich im Matsch, kann mich nicht mehr verstecken mit meinen schönen Stacheln. Die Botschaft: Diese Frauen verhalten sich, wie es ihnen gefällt, was offenbar wiederum dem Publikum gefällt. Madoka Nakano war Journalistin, besetzt seit 2022 eine damals neu geschaffene Stelle als Gleichstellungsbeauftragte an der Universität Tokio.
Das Bewusstsein dafür, dass Diskriminierung besteht, gibt es in Japan eigentlich schon lange, ob in Sport, Kultur oder anderswo. Hinzu kommt aber, dass die Arbeitswelt in Japan an sich einfach nicht familienfreundlich ist. Als Angestellte wird man zum Beispiel an andere Orte versetzt, muss lange arbeiten. Und Arbeitgeber gehen bis heute davon aus, dass der Mann das Geld verdient, die Frau den Haushalt erledigt. Daher werden eher die Männer gefördert. So müssen Frauen umso mehr leisten, sich praktisch zwischen Familie und Karriere entscheiden. Aber die Klagen von Frauen, die das so nicht mehr wollen, sind zuletzt immer lauter geworden.
Auch die 42-jährige Madoka Nakano gehört zu diesen Frauen. Ihren vorigen Job kündigte sie, um sich ausgehend von ihren Erfahrungen dort für andere Frauen einzusetzen.
Als Journalistin wurde ich wirklich nicht gefördert. Es hat keiner wissen wollen, welche Themen mich interessieren. Man hat mich keine Stories recherchieren lassen, die man für wichtig hielt. Wenn ich das ansprach, hieß es dann: Du hast doch Kinder im Grundschulalter. Du wirst doch auch Zeit zu Hause verbringen wollen.
Erfahrungen, die Frauen auch an der Universität machen. An der Uni Tokio, Japans renommiertester Hochschule, ist bisher nur jede 10. Forschungskraft weiblich. Landesweit liegt der Anteil rund doppelt so hoch und damit immer noch deutlich unterm Durchschnitt der Industrieländer. In Deutschland sind es knapp 30%. Madoka Nakano und ihr Team haben vor einer Weile eine Kampagne gestartet. Sie ließen Plakate aufhängen, auf denen Sätze prangten wie: Forschung ist doch eher etwas für Männer. Oder: Wenn du heiratest, reicht das doch. Damit wollten sie sichtbar machen, womit Frauen oft konfrontiert sind.
Kurz nachdem wir die Aktion gestartet hatten, erhielten wir unzählige Reaktionen in sozialen Netzwerken, aus denen sich ablesen ließ, dass sehr viele junge Frauen ähnliche Erfahrungen gemacht hatten. Darauf aufbauend veranstalten wir jetzt Workshops, Seminare, Weiterbildungen für Frauen, in denen es zum Beispiel darum geht, Methoden und Kommunikationsfähigkeiten zu trainieren. Wir wollen auch von der Uni in die Gesellschaft reinwirken. Das Bewusstsein soll überall weiter wachsen.
Ende 2025 erklärte die Universität Tokio, über die kommenden Jahre nicht nur die Möglichkeiten für Kinderbetreuung auszubauen, sondern auch gezielt mehr Forschungsstellen weiblich besetzen zu wollen. Die Vorhaben sorgen im ganzen Land für Diskussionen, denn so offen mit ihren Engpässen gehen hier nicht viele Institutionen um. Allerdings ist die Initiative auch die Reaktion auf einen Skandal an einer anderen Uni. 2018 war die Tokyo Medical University damit aufgeflogen, bei Zugangstests weibliche Bewerberinnen systematisch schlechter bewertet zu haben. Als Rechtfertigung hieß es später, man sei davon ausgegangen, dass Männer die zuverlässigeren Ärzte abgeben würden. Nicht nur Madoka Nakano war empört. Es begannen Ermittlungen, gefolgt von Entschädigungszahlungen an Frauen, die hätten angenommen werden müssen. An weiteren Hochschulen flog Ähnliches auf. Jenseits von Universitäten drängen Frauen in Berufe, die bisher für sie tabu waren. Im Fußball startete zuletzt die erste Profiliga. Obwohl Japans Frauennationalmannschaft 2011 die Weltmeisterschaft gewann, blieb der Fußball der Frauen auf Vereinsebene bis 2021 nur ein semiprofessionelles Geschäft. So fiel Japans Nationalmannschaft in den letzten Jahren zurück. Mit einer Profiliga soll dies nun, in Reaktion auf Fortschritte in anderen Ländern, wieder aufgeholt werden. Und dann ist da das Nationalgericht Tsushi. Dessen Zubereitung war bisher eigentlich auch Männersache. Es braucht keinen geschulten Blick, um zu erkennen, dass Yuki Chizui in ihrem Element ist, wenn sie ihr Messer in der Hand hält. Ein zufriedenes Lächeln durchzieht ihr Gesicht, sobald das scharfe Werkzeug durch rohen Fisch auf einem Brett vor ihr gleitet. Dann formt sie etwas frisch gekochten Reis in ihrer Hand, legt den Fisch obendrauf, garniert das Stück mit Ingwer oder anderen feinen Besonderheiten. Yuki Chizui kocht Sushi, was in ihrem Heimatland Japan eigentlich nichts Untypisches wäre, es sei denn, man ist eine Frau.
Denjenigen, die vermeiden wollen, dass Frauen Sushi-Köchinnen werden, fallen jede Menge Gründe ein. Einer davon ist die Menstruation. Der Geschmackssinn lasse in der Zeit nach, heißt es. Deshalb können Frauen nicht zuverlässig hochwertiges Sushi zubereiten, so das Argument. Aber wenn Männer erkältet sind und nichts mehr schmecken oder riechen, arbeiten sie ja auch meistens weiter.
Sagt die 39-Jährige an einem Vormittag in einer Kellerbar in Ginza, einem Nobelviertel Tokios, in dem Yuki Chizui derzeit tagsüber ein Pop-up-Sushi-Restaurant betreibt. In Japan ist das ein Politikum. Denn das aus sehr feinem rohen Fisch und Reis bestehende Sushi hat im Land den Rang eines Nationalgerichts. Entsprechend streng sind die Vorstellungen, wie es zubereitet werden soll und von wem. Yuki Chizui wickelt noch etwas eingerollten Fisch aus, den sie am Morgen auf dem Markt gekauft hat, hackt Gewürze klein. Längst ist sie, als die Frau, die Sushi kocht, landesweit bekannt, wird Herausforderin des Sushi-Sexismus oder Regelbrecherin genannt.
Ich habe anonyme Anrufe bekommen. Frauen dürfen kein Sushi machen. Oder stirb, wurde mir dazu gerufen. In sozialen Medien, auf Twitter und so, gab es auch Gegenwind. Irgendwann beginnt man dann an sich zu zweifeln. Mittlerweile ist mir das aber egal. Ich habe auch viele Leute, die mich unterstützen.
Yuki Chizui hat schon als Kind Sushi geliebt. Und obwohl sie selbst in Mangas, die sie damals las, schon vermittelt bekam, dass Sushi eine Männerdomäne ist, ließ sie sich nicht abschrecken.
Als ich an der Uni Kunst studierte, arbeitete ich im Nebenjob in der Küche eines Sushi-Lokals. Da durfte ich nur putzen. Den Fisch durfte ich nicht mal berühren. Wenn ich mich ihm nur näherte, gab es böse Blicke. Später dann bot ein Personalunternehmen Sushi-Kurse für Frauen an. Ich bewarb mich und erhielt unter hunderten Bewerberinnen einen Platz.
Das war 2010 und für Yuki Chizui veränderte sich das Leben. Als sie den mehrwöchigen Kurs abgeschlossen hatte, gründete sie mit Mitabsolventinnen ein Lokal. Einige gaben später wegen der öffentlichen Kritik auf, andere zogen ins Ausland. Chizui aber ließ sich nicht unterkriegen. Gerade hat sie eine Portion Sushi mit Otoro-Thunfisch und schwarzem Pfeffer zubereitet. Er schmeckt saftig scharf, eine ihrer neuen Kreationen. Ihr Durchhalten hat sich auch als Gewinn für die Sushi-Kultur herausgestellt. Denn zumindest im Ausland gilt Yuki Chizui längst als Vorzeigeköchin. Im Januar stellte sie ihre Sushi-Kreationen in Thailand vor. Auch auf deutschen Lebensmittelmessen war sie schon vertreten.
Für mich ist Sushi viel mehr als nur das Gericht selbst. Ich liebe seine Schönheit. Ich versuche zum Beispiel immer, Teller auszuwählen, die farblich zum jeweiligen Sushi-Typ passen. Außerdem liebe ich Atka-Makrele, was aber in den meisten Gegenden in Japan kaum für Sushi verwendet wird. Übrigens auch Rind. Das grille ich und arbeite es in Sushi ein. Das schmeckt richtig gut.
Auch in Japan gibt es immer mehr Menschen, die Chizuis Arbeit schätzen. Zuletzt war sie auf einem Workshop in Kyoto, brachte Kindern das Sushi-Handwerk bei. Dass die Köchin eine Frau war, daran habe sich niemand gestört. Zudem habe sie ab April einen neuen Job, als Konzeptchefin eines edlen Sushi-Lokals im schicken Tokioter Viertel Ebisu. Große Demonstrationen für mehr Gleichberechtigung bleiben bisher trotzdem oft aus. Wohl auch, weil Japans politische Kultur allgemein kaum von Protest geprägt ist. Aber NGOs wie 50s Project entstehen, die sich etwa für mehr Beteiligung von Frauen in der Politik einsetzen. Offenbar mit Erfolg. Bei den letzten zwei Wahlen zum Ober- und Unterhaus gingen je 29% und 15% der Mandate an Frauen. Beides eher niedrig, für Japan aber Rekordwerte. An einem Nachmittag stöckelt Junko Sakai im nördlich von Tokio gelegenen Urawa durch ein Tanzstudio, das sie für einen Kurs angemietet hat, den sie zweiwöchentlich leitet.
Und
Junko Sakai bringt Frauen aller Altersgruppen bei, wie man sich auf High Heels bewegt und sich dabei wohlfühlt. Ausgerechnet High Heels, sagen manche, was für ein Klischee. Junko Sakai sieht das anders.
Viele Frauen in Japan lernen über die Jahre, sich klein zu machen. Und wenn sie Kinder zur Welt gebracht haben, gelten sie oft gar nicht mehr als attraktiv, trauen sich auch nicht mehr, auf Stöckelschuhen zu laufen. Aber wenn ich zum Beispiel in solche Schuhe trete, gehe ich aufrecht, fühle mich groß. Dieses Gefühl will ich allen Frauen vermitteln.
Junko Sakai ist in Japan bekannt. Als 66-Jährige schaffte sie es, sich für Miss Universe Japan zu qualifizieren. Zeitungen schwärmten von ihr. Die heute 67-Jährige ist ihr Leben lang Hausfrau gewesen, zog Kinder groß, wurde Großmutter und liebte immer Ballett, trieb Sport. Dann wollte sie zum Vorbild für andere Frauen werden. Nicht nur als Schönheit, sondern als jemand, die ihren Stolz behalte. Im High-Heel-Walking-Kurs schauen die rund 10 Teilnehmerinnen dieses Tages zuerst schüchtern zu, wie Junko Sakai auf 16 cm Absätzen übers Parkett stolziert. Aber nach und nach probieren sich die Frauen aus. Auch die älteren Teilnehmerinnen gewinnen an Selbstvertrauen. Junko Sakai, die ihre Kurse auch ehrenamtlich im Zuge eines Schönheitswettbewerbs für schwergewichtige Frauen anbietet, ist für die Zukunft optimistisch.
Frauen sind viel zu lange passiv gewesen. Wir haben darauf reagiert, wie die anderen uns finden. Aber wenn ich diese Kurse hier gebe, merke ich immer, dass es gar nicht lange braucht, bis sich die meisten Frauen schon viel wohler in ihrer Haut fühlen.
Kleine Schritte zu mehr Selbstbewusstsein sind es, die die Teilnehmerinnen hier einüben, um perspektivisch vielleicht auch stärker die Gesellschaft zu formen, ob im Job, in der Familie oder in der Politik.
Felix Lill war das über Frauen, die sich nicht mehr vorschreiben lassen wollen, wie sie aussehen oder welchen Job sie machen. Und damit natürlich ein Zeichen setzen. Vielleicht kommt ja auch irgendwann mal der Punkt, an dem wir nicht mehr über Frauen wie sie berichten müssen, weil die Diskriminierung kein Thema mehr ist. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, sagt auch Barbara Holthus. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Instituts für Japan-Studien und lebt seit vielen Jahren auch in Tokio. Hallo.
Hallo, Frau Monterne.
Warum ist es so schwer? Also wir haben ja auch gesehen, dass der Gender Gap im Vergleich zu anderen Ländern sehr, sehr hoch ist in Japan. Japan landet immer auf hinteren Plätzen und das Schlusslicht der G7. Also woran liegt es, dass es so schwierig ist, daran was zu ändern?
Ja, also da muss man natürlich viele Dinge unterscheiden. Also Japan wird fast durchgehend seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges von einer politischen Partei regiert. Und die LDP ist eine sehr konservative Partei. Die konservativen Familienideale halten sich lange. Und auch der japanische Arbeitsmarkt und Beschäftigungsverhältnisse haben sich nicht sehr geändert. Und Sie sprachen ja den Gender Gap Index an, wo Japan ja wirklich sehr, sehr weit hinten steht, jetzt glaube ich 118, Position 118 und Deutschland ist ja glaube ich auf 9. Da werden ja verschiedene Bereiche fließen da hinein in diesen Gender Gap Index. Da ist also Gesundheit und Bildung. In Japan ist die Lebenserwartung noch höher als in Deutschland. Da läuft es gut, die Bildung, japanische Frauen mehr und mehr haben Universitätsabschlüsse, auch von den besten japanischen Universitäten. Die erste Anstellung im Beruf ist dann auch sehr gut. Aber im Bereich der wirtschaftlichen Teilhabe, als auch gerade im politischen Bereich, ja, sieht es sehr schlecht für japanische Frauen aus. Und das setzt sich auch wieder aus unterschiedlichen Elementen zusammen. Also gerade im Bereich der Politik. Also der setzt sich aus drei Elementen zusammen, nämlich auf der einen Seite, wie viele Jahre das Land eine politische Führerin hat, wie viele Ministerinnen es gibt und wie viele Frauen im Parlament vertreten sind. Und da sieht es eben sehr schlecht aus in Japan.
Mhm. Haben Sie den Eindruck, dass sich trotzdem etwas tut gerade?
Ja, selbstverständlich, es ändert sich durchgehend etwas und vor allem der Druck auf die Firmen, da nachzubessern, aufgrund der Tatsache, aufgrund des demografischen Wandels, der geringen Zahl japanischer Arbeitskräfte, versucht man ja schon seit längerem, Frauen vermehrt wieder in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Natürlich will man auch, dass sie noch mehr Kinder wieder bekommen. Dabei fällt die Geburtenrate mehr und mehr. Wir sehen zum Beispiel, also nicht Japan ist gleich Japan. Also wir müssen unbedingt mitbedenken die regionalen Unterschiede. Und wir sehen zum Beispiel, dass in dem Ballungsraum Tokio, da haben wir sogar einen relativ prozentualen hohen Anteil. Also wir haben eine Gouverneurin in Tokio. Es gibt, glaube ich, insgesamt 3 japanische Gouverneurinnen in Japan und Repräsentation von Frauen in der Lokalpolitik. Aber auf dem Land sieht das wieder noch mal ganz anders aus.
Ist das auch eine Generationsfrage? Also ist das auch eine Frage des Alters?
Ja, selbstverständlich. Die jungen Frauen sehen, wie ihre Mütter gelebt haben, gearbeitet haben, was die nicht mehr konnten und ziehen natürlich daraus ihre eigenen Konsequenzen. Das Problem ist, was relativ hartnäckig ist, sind die, und Sie sprachen es ja am Anfang an, was sind ideale Frauen? Und da hält sich doch sehr, sehr hartnäckig dieses Ideal von Kawaii, von Niedlichkeit, von Frauen, die nicht zu stark sind, sind einfach idealer für Männer. Schwächere Frauen, Frauen, die gerne Kinder aufziehen möchten und sich um den Haushalt kümmern möchten und kochen möchten, werden doch immer noch bevorzugt. Und Männer heiraten immer noch gerne sozial nach unten. Das heißt, Frauen mit einer geringeren Bildung, die Mehrzahl der Männer. Und nachdem mehr und mehr Frauen eine bessere Bildung haben, gibt es da so mittlerweile auch einen sogenannten Squeeze auf dem Heiratsmarkt. Das heißt, also weniger Frauen, die dieses Ideal der Männer dann eben noch erfüllen.
Mhm. Was muss denn aus Ihrer Sicht passieren, damit Frauen in Japan bessere Aussicht haben auf eben mehr Gleichberechtigung?
Ich wäre natürlich froh, wenn sich im Bereich der Bildung etwas ändert. Wenn politische Partizipation und überhaupt die Partizipation, die Fähigkeit als Bürger etwas auch tatsächlich an der Gesellschaft gestalten zu können, wenn das auch tatsächlich in der Bildung übermittelt würde. Das ist es immer noch nicht. Wenn Demonstrationen für seine Rechte einklagen, einstehen, wenn das nicht sozial unangenehm wäre. Das tut man also nicht als gute Person. Nach der Dreifachkatastrophe von Fukushima 2011 haben sich diverse Mütternetzwerke gebildet, die ihre Kinder vor Radioaktivität schützen wollten. Und da diese haben dann Petitionen eingereicht, bitte tauscht den Sand in den Sandkisten hier in unserem kleinen Distrikt aus. Zum Beispiel haben mit der Lokalregierung debattiert, bitte könntet ihr uns sagen, wo das Essen herkommt, könntet ihr das bitte auf Radioaktivität checken und all diese Dinge, die ich eigentlich als politische Aktion verstehe. Aber die haben das weit, weit von sich gewiesen und gesagt, nein, nein, das ist nicht politisch. Wir kümmern uns nur um unsere Kinder. Weil politisch immer ein bisschen einen negativen Touch für diese Mütter hat. So, das ist das eine. Ich finde grundsätzlich solche Dinge, wie ich erwähnte, ist, dass die Arbeitsbeschäftigungsmodelle noch mal ganz neu überdacht werden müssen. Da tut sich mittlerweile auch schon einiges, aber da könnte man bestimmt noch einiges tun, damit man es den Frauen noch besser möglich macht, Familie und Arbeit miteinander zu vereinbaren.
Frau Holthus, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Mit Barbara Holthus habe ich darüber gesprochen, wo Japan aus ihrer Sicht gerade steht, was die Gleichberechtigung angeht. Das war's für dieses Mal. In der nächsten Folge der Weltzeit geht's um Kurden im Irak. Wie sich das Verhältnis zu den US-Partnern wandelt, das hört ihr dann hier bei uns im Feed. Mein Name ist Katrin Materna. Danke, dass ihr dieses Mal dabei wart und hoffentlich bis demnächst.